NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg jetzt mit Christopher Gaube. Einen schönen Sonnabend Ihnen. Die finanzielle Lage vieler Kommunen bei uns im Norden, die wird immer schlechter. Vor kurzem haben wir darüber berichtet und uns dafür die Lage in Heseberg im Kreis Helmstedt in Niedersachsen angeschaut. Daraufhin hat sich bei uns der erste Kreisrat des Kreises Helmstedt gemeldet mit einer ziemlich eindringlichen Nachricht. Darüber spreche ich gleich mit ihm. Vorher fasst uns Balthasar Hüms noch einmal zusammen, wo in Heseberg eigentlich der Schuh drückt.
So. Jetzt haben wir hier in der
Kontrollgang durch die Turnhalle der Heseberger Grundschule mit Bürgermeister Philipp Reifs und Bauamtsleiter Michael Kaminski. Es riecht nach alten Matten und Schülerschweiß. Die Halle ist mehr als 50 Jahre alt. Backsteinwände, die Decke mit Holz verkleidet. Vieles hier funktioniert nicht mehr. Michael Kaminski zeigt auf die braunen Metalltore zu den Geräteräumen. Einige stehen offen, lassen sich nicht mehr schließen.
Ich bin so froh, wenn wir diese Geräteraumtore hier weggeräumt haben, weil da kriegst du jedes Mal Bauchschmerzen, wenn die hier Sport machen.
Damit die Tore nicht runterkrachen und vielleicht Schülern auf den Kopf donnern, hat der Bauamtschef sie mit Metalllaschen festschrauben lassen. Die spitzen Kanten der offenen Tore ragen in die Turnhalle.
Letzten Endes sieht man ja hier, wohin Geld sparen auch mal führen kann. Ne? Der Nagel hat notdürftig irgendwas zusammengenagelt in der Hoffnung, dass sich hier keiner wehtut mehr. Ist es doch nicht.
In der Turnhalle ist außerdem die Warmwasserversorgung kaputt. Stromleitungen sind marode. Wärmedämmung gibt es nicht. Noch in diesem Jahr soll die Halle abgerissen werden. Eine neue muss her. Nur wie soll Heseberg die bezahlen? Die Gemeinde mit ihren 3.700 Einwohnern ist sehr hoch verschuldet. Trotz aller Engpässe müssen sie die sogenannten kommunalen Pflichtaufgaben erfüllen. Dazu gehören beispielsweise die Feuerwehr, die Unterbringung von Bedürftigen oder die Ganztagsbetreuung für Grundschüler, auf die Eltern ab nächstem Jahr einen Anspruch haben.
Ich glaube, das ist massiv tricky, das nachher architektonisch so hinzukriegen.
Die beiden stehen mittlerweile vor der Grundschule. Für die geforderte Ganztagsbetreuung muss sie erweitert werden. Bürgermeister Philipp Reifs von der CDU.
Weil wir im Moment die räumliche Möglichkeit nicht haben, wenn wir den ganzen Tag ausweiten müssen, zum Beispiel 100 Kinder, 120 Kinder zu betreuen.
Der Schulumbau kostet 15 Millionen Euro. Heseberg muss ihn komplett selbst bezahlen. Immer mehr Anforderungen kämen von Bund und Land, aber viel zu wenig Geld. Sie fühlen sich hier im Stich gelassen.
Und die Samtgemeinde Heseberg gehört zum Landkreis Helmstedt und von dort hat sich der erste Kreisrat Thorsten Wendt gemeldet. Der CDU-Politiker wacht unter anderem über die Finanzen der Kommunen da. Ja, Herr Wendt, wir haben es im Beitrag gehört, die Turnhalle bröckelt, die Schule müsste gerettet werden. Und Sie haben uns eine ziemlich eindrückliche Mail geschrieben. Wie ist denn die Lage bei Ihnen im Landkreis?
Insgesamt ist die Lage ziemlich trübselig, kann man sagen. Wir haben 28 kreisangehörige Kommunen und ganze 6 davon sind schon überschuldet. Das bedeutet, sie haben mehr Kredite als Vermögenswerte in ihren Haushalten stehen. Und das schränkt unsere Handlungsmöglichkeiten ganz erheblich ein.
Wie sind denn die Kommunen da in diese Situation gekommen, dass sie überhaupt so überschuldet sind?
Das liegt am kommunalen Finanzausgleich, den es in Niedersachsen gibt. Die Geldmittel, die Steuermittel werden vom Land auf die Kommunen verteilt und der Verteilmechanismus reicht nicht aus, um alle Bedarfe, die es hier so im kommunalen Bereich gibt, abzudecken.
Und wie groß ist denn jetzt überhaupt der Spielraum, wenn man sich das mal anschaut? Sie müssen ja Aufgaben erbringen, die sind vom Land vorgeschrieben. Und was bleibt da am Ende übrig? Also wie viel hat man dann noch für Sachen, die nicht vorhergesehen sind, wo man einfach sagt, da investieren wir jetzt mal rein?
Ja, also wir unterscheiden zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Und bei den freiwilligen Aufgaben kann ich das zumindest für den Landkreishaushalt sagen, dass wir ein Volumen von 1,8% unseres Haushalts noch für freiwillige Leistungen aufwenden. Das sind zum Beispiel Beiträge für Vereine und Verbände, für ein bisschen Kulturarbeit und Sportarbeit, was der Landkreis noch macht.
Aber 1,8%, das klingt nicht nach sehr viel, oder?
Nein, das ist eigentlich viel zu wenig, denn in der Verfassung ist es eigentlich so geregelt, dass wir freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben im angemessenen Umfang erledigen sollen. Also sprich, wir sollen das Leben der Menschen hier vor Ort etwas angenehmer gestalten durch verschiedene Angebote, die wir unterstützen sollen. Das können wir aber nicht mehr. Wir haben bei den freiwilligen Leistungen schon den Gürtel sehr eng geschnallt. Viel weniger geht gar nicht und das möchte der Kreistag auch nicht. Und dann überlegen Sie, wo Sie noch Prioritäten setzen. Dann werden Sie aber in die Mühle genommen von der anderen Seite, weil Sie eben verpflichtet sind, bestimmte Dinge zu tun, wie zum Beispiel die dritte Fachkraft in Kindertagesstätten zu organisieren. Sie müssen den Ganztagsausbau betreuen und begleiten. für die schulpflichtigen Kinder etwas tun, da haben sie keine Chance auszuweichen. Das bedeutet, dass wir zwangsläufig immer mehr Schulden aufnehmen werden. Und das bringt uns in eine brenzlige Situation.
Sie dürfen das nämlich nicht, Schulden aufnehmen. Also Sie dürfen nicht überschuldet sein vom Land her, ne?
Genau, es gibt ein gesetzliches Verbot. Da steht im Kommunalverfassungsgesetz drin, dass wir uns nicht überschulden dürfen. Wir machen es trotzdem, weil wir gar nicht ausweichen können.
Aber wenn Sie sich mit Ihren Sorgen und Ihren Nöten, und das sind ja dringende Sorgen, die ja auch irgendwie den Menschen vor Ort erklärt werden müssen, ans Land wenden, was hören Sie dort?
Ich höre freundliche, nette, warme Worte, aber ich bekomme keine Hilfe. Ich hatte mehrere Schreiben ans Innenministerium gerichtet, zuletzt auch einen Hilferuf, um mir zu helfen, wie man den kommunalen Haushalt noch irgendwie retten kann. Denn wir haben dieses Jahr einen Fehlbetrag von 60 Millionen Euro. Das ist ganz erheblich für so einen kleinen Landkreis wie Helmstedt. Und ich habe dann zur Antwort bekommen, ich soll die Pflichtaufgaben in Quantität und Qualität reduzieren, ohne die gesetzlichen Vorgaben zu missachten. Und das funktioniert nicht. Und das zeigt auch, wie weit Hannover weg ist vom Landkreis. Denn die Details vor Ort, das interessiert nicht. Und das könnte dann sein, wenn wir zum Beispiel Personal in der Antragssachbearbeitung im Sozialamt reduzieren, dass die Menschen noch länger auf ihre Leistungen warten müssen. Oder im Jugendamt zu wenig Personal beschäftigt ist und Jugendlichen nicht angemessen geholfen werden kann.
Es kam ja ein Vorschlag von der Bundesregierung, der scheidenden Bundesregierung. Der Bund könnte einmalig die Hälfte der kommunalen Altschulden übernehmen. Die Länder müssten dann aber die Sorge dafür tragen, dass sie als Kreis nicht nochmal so tief in die Schulden rutschen. Wie geht's Ihnen mit diesem Vorschlag?
Prinzipiell ist das erstmal eine Hilfe, eine Form von Hilfe, aber sie behebt die strukturellen Probleme, die wir hier bei der Finanzmittelverteilung haben, überhaupt nicht. Wir nehmen sehr viele staatliche Pflichtaufgaben wahr. Wir sind sozusagen diejenigen, die Gesetze umsetzen, die Bund und Länder beschließen, jedenfalls in ganz weiten Teilen. Wir bekommen aber dafür nur einen Bruchteil der Steuern. Und das passt nicht zusammen. Es passt auch nicht zusammen, dass der Landeshaushalt in Niedersachsen so gestaltet ist, dass da erhebliche Rücklagen angesammelt werden und flächendeckend alle Landkreise in Niedersachsen nicht mehr wissen, wie sie noch weiter sparen sollen.
Aus Ihrer Sicht vom Kreis her, wo sehen Sie für sich den Lösungsansatz?
Ja, der Kreistag hat jetzt im Dezember eine Klage beschlossen. Wir gehen zum Staatsgerichtshof nach Bückeburg in der Hoffnung, dass man uns dort Recht gibt und sagt, ja, wir sind unterfinanziert und die kommunale Finanzverteilung funktioniert so, wie sie jetzt ist, in Niedersachsen nicht. Das ist eine Möglichkeit, unsere Einnahmesituation zu verbessern. Ich habe die Kreisumlage gemeinsam mit dem Kreistag abgesenkt, weil unsere Kommunen auch schon überall so in den tiefroten Zahlen sind, dass ich da auch nicht mehr Geld bekommen kann über eine Kreisumlage. Also es sind so die beiden wesentlichen Schlüssel, die die Einnahmesituation im Kreishaushalt regeln. Und das ist jetzt unser Weg, den wir versuchen.
Aber den Klageweg, den wird es gar nicht unbedingt brauchen, wenn Hannover besser zuhören würde, sagen Sie ja?
Ja, das ist richtig. Also ich habe den Eindruck, dass das Innenministerium zwar die Gesetze verwaltet, aber nicht in einen Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden eintritt. Wir haben landesweit die Situation, dass in allen Veterinärämtern auch Lebensmittelkontrollen gemacht werden. Wir können nachweisen, dass uns landesweit 41 Millionen Euro für diese Aufgabe fehlen. Und in einem Spitzentreffen mit dem Ministerpräsidenten hat dieser gesagt, dass es keinen Cent dafür mehr gibt. Und deswegen hat der Niedersächsische Landkreistag auch beschlossen, dass wir uns aus der Zusammenarbeit mit dem Land zurückziehen werden. Ich habe die Frage gestellt im Kreistag, ist es sozial, wenn ich 10 Millionen Euro an Zinsen zu den Banken schiebe? Oder wäre es sozialer, wenn ich das Geld für eine Schulbausanierung verwenden könnte?
Und welche Antwort haben Sie bekommen?
Gar keine.
Sagt der erste Kreisrat vom Kreis Helmstedt in Niedersachsen, Thorsten Wendt. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen jetzt nach Göttingen. Die Stadt muss sich heute auf ein großes Polizeiaufgebot, mehrere Demonstrationszüge und Verkehrsbehinderungen einstellen. Zum vierten Mal wollen Anhänger aus dem Umfeld der Querdenkenbewegung in der Stadt demonstrieren. Das Göttinger Bündnis gegen Rechts hat 4 Gegendemonstrationen angemeldet. Wieland Gabke blickt voraus.
Die Polizei rechnet bisher mit ähnlichen Teilnehmerzahlen wie in den vergangenen Jahren, also nicht mehr als 500 aus dem Querdenkenumfeld. Das Göttinger Bündnis gegen Rechts erwartet hingegen Tausende Teilnehmende beim Gegenprotest, weil auch aus Hannover und Braunschweig mobilisiert werde, so eine Sprecherin. Anlass sei die gemeinsame Abstimmung von Union, FDP und AfD am Mittwoch im Bundestag in der Migrationsdebatte. Das kritisiert das Bündnis, zu dem auch SPD, Grüne und Die Linke zählen. Die sogenannten Querdenker mobilisieren unter dem Motto Politik gegen das Volk nach eigenen Angaben für einen demokratischen Dialog. Und die Organisatoren beklagen, dass sie in Göttingen bei Demos immer wieder behindert werden, etwa durch Blockaden oder Barrikaden. Die Polizei rechnet auch jetzt mit ähnlichen Blockadeversuchen und ruft gegen Demonstranten zum Gewaltverzicht auf. Nach Ansicht des Göttinger Bündnisses gegen Rechts handelt es sich bei der Demo aus dem Querdenken-Umfeld um eine gefährliche Mischung aus Wissenschaftsfeinden, Demokratiegegnern, Reichsbürgern, Esoterikern und extremen Rechten.
Aus Göttingen war das Wieland Gabke. Wir schauen nach Hannover. Dort läuft gerade das zweite Real Dance Festival. Es zeigt den zeitgenössischen Tanz in all seinen Facetten. Eröffnet wurde das Festival mit einem Stück der renommierten Choreografin Anne-Theresa de Kersmarker. Andrea Schietzer war beim ersten Abend dabei und hat sich auch weniger bekannte Produktionen angesehen.
Vier Tänzer und jede Menge Bilder. Fallende Blätter, fliegende Vögel, bellende Hunde. Ein Jäger auf der Pirsch. Eine einzelne Schneeflocke wird von Winterstürmen umhergewirbelt, getanzt von einem geschmeidigen Breaker. Wie ein genüsslich langgezogener Kaugummi stemmt er sich in den Handstand, dreht sich mal auf dem Rücken, mal auf dem Kopf. All diese Bilder hat Vivaldi in seinen vier Violinkonzerten vor genau 300 Jahren vertont. Das Choreografenduo Anne-Theresa de Kersmarker und Radouan Mrisiga fügt der Musik nun weitere Ebenen hinzu. Die Bühne wird von vielen Neonröhren beleuchtet. Sie flackern, blenden, scheinen die Szenerie zu observieren. Einer liegenden Acht folgend wiederholen die Tänzer die immer gleichen Schrittfolgen. Zyklen, die durch nichts gestört werden. Doch plötzlich tanzen die Männer rückwärts, variieren die Bewegungen. Wie harmonisch wird der Tanz der vier Jahreszeiten zukünftig sein? Wie beständig die Abfolge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Die Performance, die ziemlich zäh begann, entwickelt über die 90 Minuten einen flirrenden Sog. Vivaldis Musik bauscht sich durch die Körperlichkeit der Tänzer geradezu auf, wirkt überraschend frisch. De Kersmarker und Mrisiga ist eine kraftvolle, poetische Choreografie geglückt. Das Real Dance Festival will hineinziehen, nicht nur mit Stücken wie diesen. Der zeitgenössische Tanz soll auf unterschiedliche Arten erfahrbar werden. Am Mittwoch etwa trafen sich blinde und sehbehinderte Menschen für einen Tanzworkshop im Schauspielhaus. Sie hatten ihre nicht blinden Begleitpersonen, ihre Frauen oder Freundinnen dabei.
Wir haben diese Einladung benutzt, weil ich blind bin und wir beide gerne tanzen. Wir sind tanzen im Verein, Standard und Latein.
Ja, macht doch Spaß.
Macht doch Spaß.
Wir bewegen uns ja gerne, ne?
Genau.
Ja. Ist super, macht Spaß. Vor allem die schnellen Moves, die sind ganz gut.
Legt man nur die Ferse an den Boden und rollt nach vorne Richtung Zehen, den Fuß nach unten an den Boden. Super.
Tänzerin Cara Rother leitete die Gruppe an.
Ich wünsche mir für diesen Workshop, dass alle, die heute teilnehmen, ihren Körper mal anders benutzen, neu benutzen, experimentierfreudig mit dem Körper und der Musik umgehen.
Behutsam pflanzte die Tanzpädagogin der Gruppe Bilder in den Kopf. Stell dir vor, du stehst in einem warmen Sommerregen. Welche Körperteile werden nass, welche bleiben trocken?
Wo wir alles gemacht haben, da konnte ich mich halt einfach entspannen so, und alles freien Lauf lassen.
Fette Beats, lachende Tänzerinnen und Tänzer, ein DJ hinter seinem Mischpult. Party-Feeling. Dancehall, so heißt dieser Tanzstil aus Jamaika, der in der Produktion One Go Watch den Ballhof zum Beben bringt. Viele Schrittfolgen entwickelt die fünfköpfige Gruppe spontan auf der Bühne. Energetische Moves, mal eckig, mal rollend und total humorvoll. Jeder Körper scheint für diesen Stil gemacht. Hier wird ein Lebensgefühl transportiert, das unglaublich ansteckend ist. Die Dramaturgie wirkt eher zufällig, aber hey, wen stört's? Staunend und bouncend sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Reihen und als wir am Ende des Stücks eingeladen werden, mit auf die Bühne zu kommen, mitzutanzen, ist das befreiend.
Das Real Dance Festival Hannover, das geht noch bis morgen, Andrea Schwietzer berichtete. Und das war er, der Überblick aus Norddeutschland.